What?
Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Mich freut es besonders, heute mal vor Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern zu sprechen. Ich werde öfter eingeladen an Hochschulen zu politischen Gruppen etc. Bei einer Gewerkschaft habe ich noch nie gesprochen. Ich glaube, das mag daran liegen, dass die Themen, mit denen ich mich beschäftige, nicht so gewerkschaftsnah sind. Aber ich denke, es zeigt auch so ein bisschen etwas über die Gewerkschaften, wie schwer sich viele Gewerkschaften in Deutschland damit tun, sich diesem Thema zu widmen. Umso besser finde ich, dass das hier passiert, dass einige Leute jetzt gekommen sind, sich das anzuhören. Und wie Willi einleitend gesagt hat, es hat eben ganz viel mit dem zu tun, was ihr als Lehrerin oder Erzieher macht. Das hat mit jeder Berufsgruppe zu tun. In Berlin lebt die größte palästinensische Community in Europa. Das macht was mit den Kindern, mit den Familien. Und deswegen geht uns dieses Thema alle an, nicht zuletzt, weil Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant für den Genozid in Gaza ist. Ich bin Rechtsanwalt, das wurde einleitend gesagt, ich beschäftige mich mit diesen Fällen und werde jetzt etwa 30 bis 40 Minuten sprechen. Danach gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu diskutieren und weiter ins Gespräch zu kommen. Am 2. November 2023 wurde die Palästina-Solidarische Gefangenenhilfsorganisation Samidun mit Verfügung des Bundesinnenministeriums verboten. Vorgeworfen wurde der Organisation die Befürwortung der Angriffe vom 7.10.2023. Über die Lage palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen schwieg die Verbotsverfügung. Mit Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2023 verbot die Stadt Hamburg alle pro-palästinensischen Demonstrationen. Als Begründung wurde die erhebliche Emotionalisierung der Teilnehmenden und die daraus resultierende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung genannt. Dieses Verbot wurde in den folgenden Wochen mehrfach verlängert und galt bis zum 8. Dezember 2023. Bis zu diesem Tag hatte das israelische Militär in Gaza bereits mehr als 17.000 Menschen getötet. Am 12. April 2024 stürmte die Berliner Polizei den Palästina-Kongress, nachdem dieser nur wenige Minuten zuvor unter strengster Überwachung begonnen hatte. Die Veranstaltung, auf der palästinensische, jüdische und andere Linke mit internationalen Gästen über die Situation in Palästina sprechen wollten, wurde verboten. Internationalen Rednern wie dem britischen Arzt Hassan Abu Sita, dem amerikanisch-jordanischen Journalisten Ali Abu Nima und dem griechischen Politiker Yannis Varoufakis wurde die Einreise in die BRD verwehrt. Ein paar Tage zuvor, am 8. und am 9. April, hörte der Internationale Gerichtshof, IGH, die mündlichen Argumente in dem Verfahren, das Nicaragua gegen Deutschland wegen der Beihilfe am Genozid in Gaza angestrengt hatte. Im März 2025 wurden 4 junge Aktivistinnen, eine US-Bürgerin und 3 EU-Bürgerinnen, durch die Berliner Ausländerbehörde ausgewiesen bzw. deren Freizügigkeit aberkannt, da sie sich an Demonstrationen gegen den Genozid in Gaza beteiligt haben sollen. Die 4 wurden als Berlin Four international bekannt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die israelischen Besatzungstruppen bereits mehr als 70.000 Menschen in Gaza ermordet. Am 20. Mai 2025 wurde der in Berlin lebende deutsche Journalist Hüseyin Doğru von der Europäischen Union sanktioniert. Als Begründung wurde angeführt, dass er über enge finanzielle und organisatorische Verbindungen zur russischen Staatspropaganda verfüge. Durch seine Berichterstattung zu Palästina und pro-palästinensischen Protesten in Berlin habe er systematisch falsche Informationen über politisch kontroverse Themen verbreitet, mit der Absicht, ethnische, politische und religiöse Zwietracht zu sehen. Er unterstütze daher Handlungen der Regierung der Russischen Föderation, die die Stabilität und Sicherheit in der EU untergraben und bedrohen. Im Mai 2026 startete die EU eine Plakatkampagne. In Berlin hing der Spruch: Freie Presse, wir schützen, was uns wichtig ist, an einer Litfaßsäule vor der Wohnung von Hüseyin Doğru und seiner Familie. Mit Bescheid vom 17. November 2025 wurde der seit seinem 2. Monat in Berlin lebende Palästinenser Abdallah A. durch die Berliner Ausländerbehörde ausgebürgert, nachdem er erst kurz zuvor eingebürgert worden war. Grund dafür waren Zweifel an seinem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, FDGO. Aufgrund von 2 Posts in den sozialen Medien. 8 Tage zuvor war der November-Pogrome vom 9. November 1938 gedacht worden. Mit Stand November 1938 hatten die Nazis bereits mehr als 10.000 politische Gegner und rassistisch Verfolgte ausgebürgert, darunter viele Menschen, die erst in der Weimarer Republik eingebürgert worden waren. Mit Stand vom 13. März 2026 wurden allein in Berlin mehr als 12.000 Strafverfahren gegen pro-palästinensische AktivistInnen geführt. Ob die Parole From the River to the Sea wirklich strafbar ist? Die Gerichte sind sich nach wie vor uneinig. Entscheidungen von Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof stehen noch aus. Doch die Repression auf den Straßen läuft weiter. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den letzten 2 Jahren und 8 Monaten, aus dem, was seit dem 7. Oktober 2023 hier in Deutschland passiert ist. Und ihr habt gesehen, was ich versucht habe. Ich habe versucht, die Repression gegen das zu stellen, was in Gaza passiert ist, wie viele Menschen dort ermordet wurden, was auf internationaler Ebene passiert ist oder welche doppelten Standards sich die EU im Umgang mit Presse- und Meinungsfreiheit leistet. Der Titel des heutigen Vortrags ist Staatsräson versus Rechtsstaat. Beides schwammige Begriffe, beides Begriffe, die erst definiert werden müssen, mit denen viel um sich geworfen wird und bei denen häufig unklar bleibt, was sie eigentlich meinen. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, uns zu fragen, was macht diese Staatsräson eigentlich mit dem, was wir auch von links Rechtsstaat nennen, ob wir das so nennen wollen, was das bedeutet, darauf komme ich noch. Die Fragen, die ich mir laut denkend heute mal stellen will, ist, wie ist es eigentlich jetzt gerade um die Grund- und Freiheitsrechte in der Bundesrepublik Deutschland bestellt? Welche Entwicklungen können wir gerade sehen und wie äußert sich dieser ominöse Rechtsruck bereits jetzt konkret ohne jegliche Beteiligung von AfD an Landesregierungen oder an der Bundesregierung? Daraus folgend die Frage, welche Szenarien zeichnen sich in der Zukunft ab, wenn wir über Grund- und Freiheitsrechte in der BRD sprechen? Und abschließend dann natürlich immer die Frage, was machen wir damit als Menschen, die in der Gewerkschaft aktiv sind, als Menschen, die wie ich Anwälte sind, als Leute, die in anderen linken Initiativen aktiv sind. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum kann ich darüber sprechen? Ich wurde kurz vorgestellt, ich bin Rechtsanwalt seit genau 5 Jahren heute übrigens, fällt mir gerade auf. Ich wurde vor 5 Jahren zugelassen, am 10.06.2021. Und in diesen 5 Jahren habe ich in vielen Fällen verteidigt, vertreten. Ich mache Migrations- und Strafrecht und vertrete viele politische Fälle, nicht nur im Kontext Palästina, aber seit dem 7.10.2023 eben sehr viel auch in diesem Bereich. Und in dieser Funktion als Rechtsanwalt erlebt man gesellschaftliche Entwicklungen häufig, bevor sie im Mainstream ankommen. Man merkt, wie der Staat agiert, man muss sich viel damit auseinandersetzen, was machen die Repressionsbehörden, also Staatsanwaltschaft, Polizei, was machen eigentlich die Geheimdienste? Damit habe ich auch viel zu tun. Was denkt der Verfassungsschutz? Welche internationalen Zusammenarbeiten gibt es mit ausländischen Geheimdiensten? All diese Fragen tauchen eben in meinen Fällen aus und daraus kristallisieren sich manchmal gesellschaftliche Trends. Und ich glaube, in den letzten 5 Jahren kommt dazu, dass, und da würde ich sagen, dieses Gefühl haben viele Menschen, nicht nur in der BRD, sondern auch in anderen Ländern, dass eben große Medien, Mainstream-Medien dabei versagen, diese Trends zu hinterfragen, machtkritisch zu recherchieren, was eigentlich passiert. Und so ist es dann, dass man als Rechtsanwalt manchmal das Gefühl hat, halt, hier finden doch irgendwie Entwicklungen statt. Dieser Aktenstapel auf meinem Schreibtisch zeigt doch, dass es irgendwie ganz viel Repression gibt, dass wir uns in autoritäre Verhältnisse bewegen. Und gleichzeitig fehlt manchmal irgendwie das Gefühl, dass darüber breiter berichtet werden würde, dass das Ganze breiter problematisiert wird. Vielleicht vorab noch das. Dieser Vortrag ist notwendigerweise wahnsinnig fragmentarisch. Ja? Wenn wir wirklich über alles sprechen wollen würden, was aus meiner Sicht relevant wäre, bräuchten wir mehrere Tage. Es würde jetzt nicht eine Dreiviertelstunde ausreichen. Das heißt, dieses Fragmentarische, mir ist es wichtig, das zu betonen, weil ich sehe auch nur einen Ausschnitt. Ne? Ich sehe nicht, was an den Schulen los ist. Das seht ihr. Oder was in Kitas los ist, in anderen Einrichtungen. Ich glaube, jeder hat einen speziellen Blick drauf. Ich referiere heute einen Ausschnitt aus dem speziellen Blick, den ich auf die Sache habe. Und aus diesem speziellen Blick habe ich mal 4 Thesen kondensiert, die ich jetzt so an den Beginn dieses Vortrags stellen will. Erstens, die BRD erlebt eine rechte Konjunktur, die in Teilen als Faschisierung zu bezeichnen ist, und der Staat zunehmend auf autoritäre Maßnahmen setzt. Und dieser Trend fügt sich ein in einen globalen Rechtsdruck. Zweitens, die Pro-Palästina-Bewegung dient dabei als Testfeld für Repressionen nach innen. Drittens, die Markierung von Russland als äußerem Feind und die rasante Remilitarisierung der deutschen Gesellschaft geht Hand in Hand mit der Einschränkung von Grundrechten im Inland. Und viertens, im Ergebnis ist die BRD derzeit wohlwollend allenfalls als partieller Rechtsstaat mit starken autoritären Tendenzen einzuordnen. Ich will, um diese Thesen zu untermauern, folgende Sachen besprechen. Ich will erstens ausführlich auf den Fall Hüseyin Doğru eingehen, der in der letzten Zeit ja etwas mehr Eingang in die mediale Berichterstattung gefunden hat, aber dennoch, glaube ich, sind da viele Leerstellen, viele offene Fragen. Was passiert da eigentlich mit einem Berliner Journalisten, der von der EU sanktioniert wurde? Und zudem glaube ich, dass der Fall Hüseyin Doğru sehr aufschlussreich darüber berichten kann, was auf EU-Ebene, was in der BRD passiert und was so ein bisschen das Kalkül der herrschenden Klassen bei dieser Art von Repression ist. Als zweites will ich das Migrationsrecht als Sanktionsinstrument noch mal genauer beleuchten. Migrationsrecht ist ein Thema, das in den Medien eigentlich immer nur als Krise, als Problem thematisiert wird. Was viel seltener zur Sprache kommt, ist, welche Grundrechtseinschränkungen, welche menschenrechtlichen Dramen spielen sich eigentlich gerade in diesem Bereich ab. Die migrationsrechtliche Lobby oder Anti-Abschiebeindustrie, wie das mal genannt wurde, zu der ich mich zähle, hat keine große Interessenvertretung. Wir sind ganz wenige, auch anwaltlich, die das überhaupt machen. Es hat auch Gründe, vor allem finanzielle. Man kann damit kein Geld verdienen. Und das heißt, dass diese Entwicklungen, die dort stattfinden, aus meiner Sicht auch unter dem Radar sind, aber auch sehr aufschlussreich sind, um die Zeiten, in denen wir leben und die Entwicklungen zu entschlüsseln. Dann will ich anschließend noch so eine politische Einordnung ein bisschen geben. Also diese Thesen, die ich in den Raum stelle, also was bringt uns das eigentlich so darüber zu reden? Welche Schlussfolgerungen oder Handlungsoptionen können wir daraus ziehen? Und als letztes will ich noch kurz darauf eingehen, was das eigentlich für uns, unsere Praxis, politische Aktivität, unser Leben als politisch denkende Menschen bedeuten kann. So, zum Fall Hüseyin Doğru. Hüseyin Doğru wurde 1983 geboren, hat dann ganz viele Dinge gemacht und irgendwann in den 2010er Jahren ist er Journalist geworden und hat ein Medienunternehmen gegründet, das hieß Redfish. Ich weiß nicht, ob das Leuten hier ein Begriff ist, die haben total interessante Dokumentarfilme gemacht, vor allem über den globalen Süden, über kämpfende Bewegungen, die waren bei der philippinischen Guerilla, die waren in Kenia und haben sich da Ausbeutung in der Blumenindustrie angeguckt, etc., etc. Öffentlich bekannt war, dass dieses Unternehmen Geld von Russland aus Russland bekommen hat, und zwar von Ruptly, dem staatlichen Medienunternehmen dort. Das war deswegen bekannt, weil es auf der Webseite von Redfish und im Handelsregister stand. Dafür musste man kein Investigativjournalist sein. Herr Doğru wurde da bei jedem öffentlichen Auftritt drauf angesprochen. Das wusste jeder. Das war auch öffentlich bekannt. Redfish wurde 2021 abgewickelt und liquidiert. So weit, so gut. Herr Doğru hat irgendwann ein anderes Medienprojekt namens Red Media gegründet. Die Ausrichtung war weiterhin antiimperialistisch, kritisch gegenüber dem Westen, kritisch gegenüber Mainstream-Narrativen. Das Publikum saß dementsprechend vor allem im globalen Süden und nicht in der BRD. Nichtsdestotrotz war die Berichterstattung, die Art, wie die über Palästina, über Widerstand im globalen Süden berichtet haben, natürlich jetzt nicht so, dass Deutschland dachte, ach super, da kommt jetzt ein kritischer Journalist und berichtet hier mal ganz anders als ARD, ZDF und Co. Nee, das wurde schon immer beäugt und es war auch ganz klar, dass die Behörden da einen Blick drauf hatten, bereits vor der Sanktionierung. Aber irgendwas ist verrutscht und das Ganze ist eigentlich nur zu verstehen, wenn man die EU-Sanktionspolitik gegen Russland wenigstens mal fragmentarisch anguckt. Also seit 2014, seit der Situation Auf der Krim ist es so, dass die EU als außenpolitisches Instrument Sanktionen gegen Russland verhängt. Das ist erstmal auch nicht unüblich. Das machen relativ viele Länder. Also vor allem in EU und USA bedienen sich Sanktionen als außenpolitischer Instrumente. Und so weit, so gut erstmal. Seit 2014 gibt es dann regelmäßig neue Sanktionspakete. Dann Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation im Februar 2022. Dort beginnt der Krieg, der sich bis heute hinzieht, furchtbar ist, Hunderttausende Tote kostet, fürchterlich sinnloses Geschlachte. Und dieser Krieg führt dazu, dass die Ukraine massive Waffenlieferungen, Unterstützung von EU und NATO erhält, ohne die sie diesen Krieg auch gar nicht weiterführen könnten, und flankiert wird das Ganze von historischen Sanktionspaketen. Mittlerweile sind wir bei 21 oder 22, ich weiß es gar nicht mehr genau. 21 Sanktionspakete. So, die Sanktionspakete zielen eigentlich auf den russischen Machtapparat, das heißt führende Politiker, große Unternehmen, die Wirtschaftseliten. Ja? Und das sind die Leute, die erstmal sanktioniert werden. Das interessiert die Wirtschaft Russlands natürlich. Also Sanktionen tun irgendwo weh. Ich bin dafür kein Experte, da müsste man andere fragen. Die Individuen, die aber erstmal sanktioniert werden, interessiert es gar nicht. Das sind nämlich Leute, die haben ihren Wohnsitz in Russland oder woanders. Das sind Leute, die wirklich Teil der herrschenden Klasse der Russischen Föderation sind und die deswegen erstmal ganz normal ihr Leben weiterleben. Sie dürfen halt nicht mehr in die EU, wo sie eh nicht mehr innen wollen. Und wenn es schlecht läuft, haben die irgendwo eine teure Wohnung in München oder sonst wo. Die wird ihnen jetzt weggenommen oder irgendwelche Assets werden eingefroren, wobei sich die EU da ja auch wahnsinnig dumm angestellt hat. Da gab es ja diese Diskussion mit den Yachten etc. Und dann verändert sich aber was. Und das ist das, was für mich wichtig ist in der Arbeit zum Fall Doktor. Und zwar im Oktober 2024 erlässt der Rat auf EU-Ebene einen Beschluss, wo gesagt wird, jetzt wollen wir auch diejenigen sanktionieren können, die Desinformation betreiben. Was Desinformation ist, kann niemand beantworten, weil Desinformation wie viele Dinge im Auge des Betrachters liegt. Da haben drei Leute drei verschiedene Meinungen. Also es ist ganz klar, dass Desinformation kein Rechtsbegriff ist. Nichtsdestotrotz wird das jetzt als großes Problem angesehen und gesagt, Russland führt ja Hybridkrieg gegen EU und NATO. Teil davon ist Desinformation und dieser Desinformation muss man begegnen und das soll auch in der Form von Sanktionen geschehen. So, wen trifft es jetzt? Am 20. Mai 2025 trifft es unter anderem meinen Mandanten, Herrn Doglu. Das Absurde an diesen Sanktionen ist, ich habe ja ein bisschen drüber geredet, die sind ja ein außenpolitisches Instrument. Das heißt, die sind eigentlich designed dafür, dass die nach außen wirken, gegen Leute, die nicht in der EU sind und auch keine EU-Staatsbürger sind. Dafür sind die designed. Man darf nicht mehr in die EU einreisen, alle Assets hier werden eingefroren. Herr Doglu lebt in Berlin, hat drei Kinder, ist ausschließlich deutscher Staatsangehöriger und plötzlich wird der sanktioniert. Wir erfahren davon am Tag der Sanktionierung selbst aus dem Amtsblatt der EU und fragen uns erstmal, okay, krass, was bedeutet das eigentlich? Also es war wirklich so, wir dachten uns, okay, was passiert jetzt eigentlich? Dann haben wir angefangen, viel zu telefonieren und haben ganz viele große und sehr, sehr teure Kanzleien gefragt, wollt ihr diesen Fall nicht machen? Das ist doch irgendwie spannend. Da wird ein Journalist sanktioniert, geht das überhaupt und so weiter. Haben wir eigentlich nur Absagen bekommen oder die wollten Vorschüsse in der Höhe von ja, mehreren Jahreseinkommen oder so. Das konnten wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Warum ist das so? Sanktionsrecht ist ja was, was ganz häufig sehr reiche Menschen trifft, die dann schon mal 10, 11 Millionen für ihre rechtliche Vertretung ausgeben in der Bundesrepublik Deutschland. Und das sind Beträge, die wirklich Einzelpersonen für ihre rechtliche Vertretung ausgegeben haben. Das heißt, wir mussten uns da selber helfen ab einem gewissen Punkt. Und wir hatten Glück, dass ein toller, auch politisch sehr toller Anwalt aus Spanien diesen Fall mittlerweile mit mir macht. Und jetzt will ich kurz erzählen, was bedeutet diese Sanktionierung. Vielleicht haben Sie dazu schon Zeitungsartikel gelesen, aber es bedeutet im Grundsatz, dass Herr Doglu als deutscher Staatsangehöriger in Deutschland weitgehend rechtlos gestellt wird. Vor allem trifft es seine Partizipation am wirtschaftlichen Leben. Er darf keine Verträge schließen. Seine ganzen Konten wurden eingefroren. Es ist nach wie vor unklar, ob er arbeiten darf. Die Bundesregierung weigert sich seit mehr als einem Jahr, uns das definitiv zu sagen. Die Antwort, die wir bis jetzt gerichtlich erstritten haben von denen, ist, ja, du kannst schon arbeiten. Ob die Staatsanwaltschaft dann ein Verfahren wegen Sanktionsumgehung gegen dich einleitet, obliegt denen. Das ist die Antwort, die wir bis jetzt haben. Alle Versicherungen, die nicht Krankenversicherung sind, wurden gekündigt. Er darf nur noch das existenzsichernde Minimum von 506 Euro jeden Monat von seinem Konto abheben. Das wird aber kontrolliert, ob er das für existenzsichernde Leistungen ausgibt. Da haben wir auch immer wieder Diskussionen. Alle anderen Ausgaben müssen genehmigt werden. Also er hat im September 2025 Zwillinge bekommen. Alle, die kleine Kinder zu Hause haben, wissen, was man da alles an Grundbedürfnissen plötzlich hat, also angefangen bei Windeln etc. Herr Doğru, es ist nach wie vor unklar, ob Herr Doğru reisen darf, weil eigentlich als deutscher Staatsangehöriger ist er natürlich freizügigkeitsberechtigt, darf sich in der EU frei bewegen, überall sonst im Rahmen der geltenden Visabestimmungen von Drittstaaten. Aber durch die Sanktionierung wird ja gesagt, er darf genau das nicht. Auch das beantwortet uns die Bundesregierung nicht. Und das heißt, das Leben von Herrn Doğru und seiner Familie wurde von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. Und das ist deutlich schlimmer als eine strafrechtliche Sanktion. Ja? Es gab keine Anhörung davor, es gab kein Prozedere, wo man sich irgendwie darauf einstellen konnte, wo man Argumente dagegen vorbringen konnte. Ich hatte am Anfang vorgelesen, weswegen er sanktioniert wurde. Er ist angeblich, und das wird immer wieder in der Bundespressekonferenz gesagt, ein Desinformationsakteur im Auftrag der russischen Regierung. Niemand sagt uns, welche Desinformationen er gestreut haben soll. Wir haben vor dem Europäischen Gericht gegen diese Sanktionsentscheidung geklagt. Im Rahmen dieses Klageverfahrens haben wir eine Akte bekommen. Diese Akte ist ein Witz. Und Witz, wenn man echt noch milde gestimmt ist. Also eigentlich ist das eine Frechheit, was die uns da geschickt haben. Wir haben ein paar Dutzend Seiten mit Screenshots bekommen aus Social Media, wo irgendwelche Posts, die Herr Doğru irgendwann mal abgesendet hat, wo zum Beispiel irgendwo gesagt wird, dass es in der DDR soziale Errungenschaften gab oder dass die NATO die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt. Also Sachen, über die man bestimmt politisch streiten kann, aber die sowas von 100% von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, dass es fast lustig ist. Das andere sind öffentlich zugängliche Zeitungsartikel, die über Herrn Doğru berichten. Nichts davon zeigt, dass es irgendwelche Verbindungen zwischen Herrn Doğru und der Russischen Föderation oder irgendwelchen russischen Akteuren gibt. Nichts. Das heißt, wir klagen jetzt gegen eine Sanktionierung, wo wir bis heute nicht verstehen, was jetzt genau der Vorwurf sein soll. Uns wurde nie gesagt, dieser Tweet ist Desinformation. Uns wurde nie gesagt, ja, gucken Sie, hier ist die Überweisung aus dem Kreml an Ihren Mandanten. Nichts davon ist in der Akte. Wir klagen dagegen vor dem Europäischen Gericht und hoffen, dass das diesen Sommer entschieden wird. Stand jetzt gelten aber die Sanktionen. Ja, und jetzt ist es so, dass wir uns ganz viel mit deutschen Behörden rumstreiten müssen, weil die natürlich jetzt dafür zuständig sind, die Sanktionen umzusetzen. Die werden auf EU-Ebene beschlossen, aber die Mitgliedstaaten setzen die um. Was wir in den letzten 12 Monaten erlebt haben, hat Herrn Doğru nachvollziehbarerweise als betroffene Person, aber auch mich da als vertretenen Anwalt wirklich manchmal so an Punkte geführt, wo wir dachten, so meinen die das jetzt auch noch ernst. Die Konten seiner Frau alle gesperrt, von einem Tag auf den anderen. So, jetzt ist es so, dass die Zwillinge haben und die wollen ja essen, trinken und vielleicht ein Dach über dem Kopf haben. Verwaltungsgericht Köln hat das zum Glück kassiert. Das Letzte ist, dass die gesamten Ersparnisse der Mutter von Herrn Doğru eingefroren wurden, weil gesagt wurde, ja, er würde das alles kontrollieren. Ihm werden alle Versicherungen gekündigt. Es werden ständig neue kleine Schikanen im Alltag eingebaut, dass wir wirklich sehr, sehr viele Verfahren führen müssen, die mit der Sanktionierung selber gar nichts zu tun haben, die aber ein Ausschluss dieser Sanktionsentscheidung sind. Das heißt, das Leben der Familie funktioniert hinten und vorne nicht mehr. Die wissen auch nicht, wie sie weitermachen sollen, wenn die Sanktion stehen bleiben würde, weil geregelt am wirtschaftlichen Leben teilnehmen und sich selbst seinen Lebensunterhalt verdienen, nicht mehr geht. Und das Skandalöse an diesem Vorgehen ist nicht nur, was es für Folgen hat, sondern auch, was es beinhaltet. Was wir hier sehen, ist erstens eine Externalisierung der Repression. Die BRD macht das nicht selber. Sie könnten auch ein Strafverfahren gegen Herrn Doglo führen, wenn Sie sagen würden, der ist ein Agent. Dafür gibt es im StGB Normen. Nee, was die gemacht haben, die sind so richtig feige zur EU gegangen, haben gesagt, sanktioniert den mal, weil die wissen, dass auf EU-Ebene im Sanktionsrecht so ein bisschen Rechtlosigkeit herrscht. Sagen übrigens auch alle Wirtschaftsrechtsanwälte, die da tätig sind. Die sagen, vergiss dein Staatsexamen, das hat nichts mit Jura zu tun, was du jetzt hier in dem Verfahren machen musst. Dann haben die ihn ja sanktioniert wegen seiner Tätigkeit als Journalist. Und jetzt wird immer in Frage gestellt, ja, ist Herr Doglo überhaupt Journalist? Selbst seine eigene Gewerkschaft der Journalisten stellt in Frage, ob Herr Doglo Journalist ist. Naja, jemand, der Dokumentarfilme macht, journalistische Berichterstattung macht, ob die einem passt oder nicht, ist jetzt erstmal Journalist, würde ich sagen. Ansonsten überlassen wir es plötzlich dem Staat, diese Differenzierung zu treffen, was wirklich brandgefährlich wäre. Weiter ist es so, dass die BRD sich wirklich dreist hinsetzt in der Bundespressekonferenz. Dann sagen sie immer, nee, da müssen sie auf EU-Ebene fragen, damit haben wir ja nichts zu tun. Und dann sagen sie aber auch gleichzeitig, wir haben ein Attribuierungsverfahren, was auch immer das sein soll, steht in keinem Gesetz, durchgeführt und können jetzt sicher sagen, dass Herr Doglo im Auftrag Russlands handelt. Dann haben wir nachgefragt, ja, können wir dieses Attribuierungsverfahren sehen? Haben die gesagt, nee, dürft ihr nicht sehen. Das ist, also das ist jetzt Staatsgeheimnis, was da drin steht. Attribuierungsverfahren. Das kommt aus dem sozusagen aus dem IT-Sprech, habe ich dann gelernt. Und zwar geht es darum, wenn Cyberattacken passieren, auch gegen Unternehmen, einfach technisch, wenn Cyberattacken passieren und man gucken will, woher kommt diese Cyberattacke, dann führt man ein Attribuierungsverfahren durch. Die BRD hat das jetzt auf die geheimdienstliche Ebene übertragen und meint jetzt irgendwie ganz sicher zu wissen, dass Herr Doglo da im Auftrag Russlands gehandelt hat. Was interessant ist, weil Herr Doglo auf Social Media regelmäßig die russische Aggression gegen die Ukraine auch als imperialistisch bezeichnet hat und kritisiert hat. So, weiter ist es skandalös, weil wir haben hier einen Journalisten, der wird gesagt, du arbeitest für den Kreml und wenn am Anfang, wenn ihr euch erinnert, da ging es drum, weil du zu Palästina berichtest, du hast Vertreter der Hamas interviewt, du hast Vertreter von Palestinian Islamic Jihad interviewt, du hast pro-palästinensische Proteste begleitet, dann könnte man ja sagen, ja okay, das ist ja, was ein Journalist machen sollte. Ob man jetzt die Hamas mag oder nicht, interviewen sollte man die vielleicht mal, weil die sind eine relevante Konfliktpartei in einem global relevanten Konflikt. Also ich finde, alle Journalisten, die zu diesem Thema berichten, sollten wenigstens mal eine Presseanfrage an die rausschicken. Wird übrigens auch außerhalb des deutschsprachigen Raums regelmäßig gemacht. Auch große internationale Medien sprechen mit der Hamas und Islamic Dschihad. So, das andere ist, dass er Demos begleitet hat als Journalist. Das wird ihm jetzt vorgeworfen, er würde damit Unruhe sehen. Wenn Journalisten Demonstrationen begleiten, heißt das ja nicht, dass sie alles toll finden, was da passiert. Sie nehmen halt ihren Auftrag wahr, über Zeitgeschehen zu berichten. Das heißt, eigentlich wird hier an den Grundfesten der Pressefreiheit gerüttelt. Dieser Fall ist deswegen aus meiner Sicht von einer enormen, enormen Tragweite und ist ein Testballon, was man eigentlich alles mit diesen EU-Sanktionierungen ausprobieren kann. Abschließend zu diesem Fall noch. Für mich stellt sich da manchmal so ein bisschen die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis auch größere Medien darüber berichten wollten. Es ist nicht so, dass sie von diesem Fall nichts wussten und es ist nicht so, dass die meine E-Mail-Adresse nicht finden können oder meine Handynummer nicht haben. Und auch Herr Doglo ist nicht schwer zu erreichen auf Social Media. Es gab eine totale Hemmung, über dieses Thema zu berichten, weil es diesen Russland- und diesen Palästina-Bezug hat. Und deswegen eignet es sich so sehr als Testballon. Und deswegen ist es so wichtig, dass es jetzt in den letzten Wochen Fahrt aufgenommen hat, dass es Kampagnen gibt, dass sich Vereine gegründet haben, dass Leute darüber sprechen, dass Kritik kommt und siehe da, kaum passiert das, rufen plötzlich auch die großen Zeitungen an und berichten dann auch drüber, weil manchmal ist es halt so, dass die nur auf Druck reagieren. Der Fall Doglo wird hoffentlich diesen Sommer vom Europäischen Gericht, also das ist die erste Instanz auf europäischer Ebene, entschieden. Dagegen ist dann Berufung zum EuGH möglich. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, dass dieser Fall für die Pressefreiheit und insgesamt aber auch für Grundrechte und Grundfreiheiten sehr essentiell ist und hoffe daher sehr, dass das Europäische Gericht diesem Wahnsinn jetzt erstmal einen Riegel vorschiebt und die Bundesregierung ein bisschen einzäumt. Und weiter hoffe ich, dass die Mobilisierung für Hüseyin so weitergeht, wie sie jetzt die letzten Wochen stattgefunden hat. Der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte, das Migrationsrecht als Sanktionsinstrument. Interessant deswegen, weil sich es von dem Fall Dobro gar nicht so sehr unterscheidet. Das Migrationsrecht, ja, also das Recht, das für alle Menschen gilt, die hier eigentlich keinen deutschen Pass haben, könnte man grob sagen, ist ja per se schon Repression, ne? Weil da wird gesagt, du hast eigentlich einen anderen Pass, für dich gelten andere Regeln, das ist eine Art von Selektion, das ist ja auch in der menschlichen Geschichte, ist das Fremdenrecht, wie man das früher genannt hat, was relativ Neues, ja? Das ist eigentlich, kam erst so richtig mit dem Kapitalismus auf und mit der kompletten Etablierung der Nationalstaaten im Laufe der Geschichte. Migrationsrecht in Deutschland hat nochmal eine spezielle Geschichte der Repression. Und ich werde ja gleich über den Fall von Abdallah A. sprechen. Ich weiß nicht, ob Leute davon gehört haben. Abdallah A., ein in Berlin lebender Palästinenser, staatenlos, wohnt hier seit seinem zweiten Monat, ist jetzt Mitte 30, also lebt dreimal so lange in Berlin wie ich. Und hat dann endlich mal seinen deutschen Pass bekommen, wurde dann ausgebürgert wegen zwei Social Media Posts. Darauf komme ich, ja. Als ich diesen Fall angenommen hatte, ich hatte so eine grobe Idee davon, dass Ausbürgerung von den Nazis benutzt wurde. Ich habe das einleitend auch gesagt. Und dann, ich arbeite da auch mit so einem Verfassungsrechtsprofessor zusammen an diesem Fall. Und dann haben wir uns eigentlich mal gefragt, ja, lass mal nachgucken, was da eigentlich früher in den Gesetzen stand. Was haben die Nazis da eigentlich genau gemacht? Und das war eigentlich ganz interessant, weil das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerung und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit von Sommer 1933 hat eben am Anfang nicht darauf abgezielt, die Masse der jüdischen Menschen, die in Deutschland wohnen, auszubürgern. Das kam später. Am Anfang war das ein Instrument, um Einbürgerungen zwischen dem 9. November 1918, also Revolution, und 30. Januar 1933, also Machtergreifung der Nazis, rückgängig zu machen. Weil in der Weimarer Republik wurden relativ viele linke Ausländer, also auch linke Juden, eingebürgert. Also es war anscheinend, damals gab es eine Einbürgerungspraxis, wo viele Leute, die politische Probleme woanders hatten, eingebürgert wurden. War mir in der Form auch nicht klar, aber das fand ich extrem interessant, dass es damals schon so war, dass eingebürgerte Leute, dass die das erste Ziel sozusagen der migrationsrechtlichen Repression der Nazis waren. Und später gab es natürlich Bertolt Brecht, der 35 ausgebürgert wurde, als er im dänischen Exil war. Es gab dann die, vor allem ab 41, als auch die Endlösung beschlossen wurde, gab es auch die Massen, dann wirklich die, wo Hunderttausende Menschen noch ausgebürgert wurden. Aber das war ein Prozess, der damit begonnen hat. Und das fand ich sehr interessant. Kleiner Sprung, BRD. BRD sagt jetzt Artikel 16 Grundgesetz, nee, das dürfen wir nicht mehr. Entzug der Staatsangehörigkeit auf gar keinen Fall, vor allem wenn Leute dann dadurch staatenlos werden. 1949, der Versuch, irgendwas aus der Geschichte zu lernen, ja. Aber das hat die BRD nie davon abgehalten, Migrationsrecht als Sanktionsinstrument zu benutzen. Und was ich auch interessant fand, wusste ich auch nicht, habe ich auch jetzt erst durch meine Arbeit gelernt. In den 60er und 70er Jahren gab es eine sehr aktive Studierendenbewegung, das wissen wir alle. Im Rahmen dieser Studierendenbewegung gab es auch viele internationale Studierende, die sehr aktiv waren, auch aus Palästina. Die hatten verschiedene Vereine. Und nach den Geschehnissen von Olympia 72 in München wurden diese Vereine verboten, die palästinensischen Vereine. Und die Mitglieder dieser Vereine wurden ausgewiesen und tatsächlich auch abgeschoben damals in arabische Länder. Und es zieht sich dann durch die folgenden Jahrzehnte, dass vor allem die palästinensische Bewegung, aber später auch kurdische und türkische Linke immer wieder durch Migrationsrecht unterdrückt wurden, versucht wurden, deren politische Betätigung zu verhindern und sie dann in die Länder abzuschieben, in denen sie Verfolgung erleiden. Das fand ich wahnsinnig interessant, mal diese Kontinuität auch nochmal zu verstehen, was eigentlich Migrationsrecht ist und wie es im jeweiligen Kontext politisch eingesetzt wird. So, meine Beschäftigung damit begann vor allem nach dem 7.10.1973. 2023. Der deutsche Staat hat es so richtig wieder für sich entdeckt, das Migrationsrecht. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat sich die Demografie Deutschlands total stark verändert. 30% der hier lebenden Menschen haben mittlerweile irgendeine Form von Migrationshintergrund. Es sind seit 2015 sehr viele Menschen, die vorher nicht hier gelebt haben, in dieses Land gekommen. Und das heißt, dass das Migrationsrecht ist natürlich eine sehr einschneidende Maßnahme, weil das entscheidet, darf ich hier bleiben oder muss ich vielleicht auch wieder gehen oder werde sogar durch eine Abschiebung gegangen. Und der deutsche Staat hat von Anfang an auf das Migrationsrecht gesetzt, um die Palästina-solidarische Bewegung zu unterdrücken. Dafür gibt es viele Beispiele. Ich habe am Anfang schon einige genannt. Leute sollten ihre Aufenthaltstitel verlieren, ihren Flüchtlingsschutz verlieren. Sie mussten ewig auf Entscheidungen der Ausländerbehörde warten. Sie mussten Sicherheitsgespräche bei den Ausländerbehörden absolvieren. Also das war schon von Anfang an ein sehr großes Desaster. Ich habe da relativ viele Fälle gemacht und da laufen auch noch viele Fälle. Und dann kam eine Eskalation, die ich vielleicht damals auf naiver Weise, wo ich mir gedacht habe, da trauen die sich nicht ran. Und das ist die Staatsangehörigkeit. Und das ist jetzt, und deswegen auch meine einleitenden Worte dazu, das ist jetzt die Eskalation, die wir sehen. Wenn ich in Deutschland eingebürgert werden will, muss ich mich zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, wo im Laufe der Zeit, die sich irgendwie ständig ändert, ständig kommen neu, plötzlich ist auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau drin, die war früher nicht Teil davon, als Frauen noch ihren Ehemann fragen mussten, ob sie arbeiten durften in den 60ern, war es nicht Teil davon, jetzt ist es Teil davon, das heißt, es ist ständig im Fluss. Freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ein schwammiger Begriff, den sich die Mächtigen ausgedacht haben, um ihn in ihrem Sinne zu verwenden. Und genau das passiert jetzt. 2024, Ampelkoalition, verändert das Staatsangehörigkeitsrecht. Die linksliberale Mitte applaudiert, weil Einbürgerung geht jetzt schneller. Ne? Man muss nicht mehr so lange im Land sein, es wird ein bisschen leichter, vor allem für Fachkräfte. Und das ist ja auch irgendwas, da hat ja niemand was gegen, ist ja gut. Aber in diese Gesetzesreform packen die was rein. Und zwar, wenn ich mich jetzt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekenne, muss ich mich auch zur historischen Verantwortung Deutschlands, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens, bekennen. Da würde man auch erstmal sagen, ja, richtig, das ist ja eine richtige Lehre aus der Shoah, aus dem Faschismus, das ist ja richtig. Aber wie wird es natürlich interpretiert? Das wird als, es ist das Lex Israel, es geht natürlich um das Existenzrecht Israel und es geht eigentlich darum, dass man pro-palästinensische Stimmen mundtot machen will. Das steht verklausuliert eigentlich auch in der Gesetzesbegründung. Und dann, als das damals kam, dachten wir uns ja, okay, trauen die sich das wirklich, das zu machen? Und dann hat es ein bisschen gedauert und jetzt trauen sie sich an verschiedenen Orten in Deutschland. Ich vertrete 3 Menschen, denen das passiert ist, einer davon Abdallah A. Und warum ist es eigentlich so dramatisch, seine Staatsangehörigkeit zu verlieren? Die eigentlich alle Rechte, die wir haben, sind an die Staatsangehörigkeit gebunden. Ja. Auch wenn Menschen einen ausländischen Pass haben und einen Aufenthaltstitel in Deutschland, haben die ja Rechte von ihrem Heimatstaat, Recht auf konsularische Vertretung, die können theoretisch dahin zurückkehren. Wir leben in einem globalen System aus Nationalstaaten. Das heißt, dass Staatenlose in einer Scheißsituation leben. Ja, und es gibt mehrere Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die staatenlos sind. Für die ist das ein sehr, sehr großes Problem. Und der deutsche Staat hat sich jetzt entschieden, die Rücknahme der Einbürgerung, die dann mal passiert ist, wieder als Sanktion in politischen Fällen zu nutzen. Das steht eigentlich im Widerspruch zu unserem Grundgesetz. Hat das Bundesverfassungsgericht aber in der Entscheidung von 2006 gesagt, ja, wenn die täuschen und sich die Einbürgerung erschleichen, dann muss man die trotzdem zurücknehmen können. Das ist doch was ganz anderes als früher. In solchen Fällen muss es dem Staat ja möglich sein, sich selbst zu behaupten und Recht und Gesetz durchzusetzen. Und das bedeutet jetzt de facto, dass wenn ich eingebürgert werde, dass es 10 Jahre danach möglich ist, mich wegen einem Social Media Post oder einer falschen Behauptung, dem Kreuz bei der falschen Partei, bei der Wahl, der Teilnahme an der falschen Demonstration auszubürgern. Das ist, wenn das bei Abdallah A. durchgeht, die geltende Rechtslage in diesem Land. Und dann wird im September gewählt. Ja. Und wenn es eine AfD-Landesregierung gibt, dann hat das dortige Innenministerium die Weisungsbefugnis gegenüber den dortigen Ausländerbehörden, die für die Staatsangehörigkeit zuständig sind. Die AfD muss eben nicht an der Macht sein, um diese Sachen durchzusetzen. Die bürgerlichen Parteien machen das ganz von alleine und mit wehenden Fahnen. Und dieser Fall von Abdallah A. ist deswegen mindestens genauso wichtig wie der von Hüseyin Doğru. Und beide Fälle sind so ein mittleres Desaster, wenn wir das verlieren. Wenn wir die gewinnen, ist es wahrscheinlich erstmal nur ein Aufschub, bis dann die nächste Welle, der nächste Versuch kommt. Das heißt, warum diese beiden Fälle? Da spiegelt sich die Zeit wieder, da spiegelt sich die Zuspitzung autoritärer Verhältnisse wieder. Ich habe 40 Minuten gesprochen, ich nehme noch 5 und dann bin ich am Ende. Wie kann man das Ganze jetzt politisch einordnen? Ich habe irgendwie versucht, nochmal diesen Vortrag einfach so drüber nachzudenken, okay, was denke ich dazu als Anwalt, der diese Fälle macht, und ich finde diese juristischen Kategorien wahnsinnig langweilig. Die helfen nicht, was wirklich zu verstehen, ja, weil wer schreibt die Gesetze so, sondern man muss sich manchmal, also ich habe es versucht, so ein bisschen zu zeigen, man muss sich manchmal an der Geschichte orientieren, man muss sich auch fragen, warum jetzt? Ja? Warum dann nicht 2014 oder 2018? Warum passieren diese Sachen jetzt? Und ich glaube, wir erleben, ja zweifelsohne, da erzähle ich euch nicht Neues, eine umfassende Systemkrise. Die BRD befindet sich im Abstieg, wie der gesamte Westen. Die koloniale Aufteilung der Welt bröckelt. Die Weltordnung verschiebt sich. In diesem Verschiebungsmoment gibt es vor allem im Westen ein wahnsinniges Erstarken faschistischer Kräfte. Darauf reagiert die herrschende Klasse, sowohl das politische Establishment, aber auch die verschiedenen Kapitalfraktionen bis jetzt relativ hilflos. Also sie haben sich jetzt noch nicht komplett hinter den Faschismus gestellt, also das Tech-Kapital aus den USA vielleicht, aber das deutsche Industriekapital, auch der grüne Anteil von diesem Kapital überlegt sich noch, wo stellen wir uns jetzt eigentlich hin, wenn die AfD stärkste Kraft ist. Das ist aber die herrschende Klasse reagiert darauf völlig unkreativ und schwachsinnig. Es gibt diese globalen Verschiebungen und dann gibt es Weltordnungskriege, gerade vor allem in Westasien, Nahe Osten, Iran, Israel, Gaza, all das sind ja Ukraine-Zeichen der Zeit. Okay, es verschiebt sich etwas, imperialistische Auseinandersetzung. Und was macht jetzt die BRD? Die BRD remilitarisiert, setzt auf Repression nach innen und auf mehr staatliche Befugnisse und auf autoritärere Verhältnisse. Und das tut sie in jedem Bereich, ne? Also sozial wird gespart, die Bundeswehr kriegt so viel Geld wie noch nie, die Waffen... Industrie wird gepampert wie noch nie. All das passiert gleichzeitig. Und ich glaube, diese Fälle, die wir sehen, sind ein Ausdruck davon, was uns auf breiterer Ebene droht. Ja, weil jetzt gerade trifft es einen staatenlosen Palästinenser, für den sich der deutsche Mainstream nicht interessiert, und einen deutschen Journalisten, der aber einen türkischen Namen hat, ne? Der ja auch vom deutschen Mainstream, ich muss immer wieder irgendwelchen Journalisten erklären, ja, aber der ist Deutscher. Und dann meinen sie, ja, können Sie das beweisen? Dann sage ich, muss ich? Muss ich? So, das ist die Antwort der BRD darauf. Und es gibt ja manchmal diese revolutionären Kalendersprüche, die man so alle paar Jahre wieder rausholt. Und ich glaube, Walter Benjamin, aber daran denke ich wirklich häufig, hat 1940 geschrieben, die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Und ich glaube, diese Fälle sind halt so ein bisschen so ein kleiner Reminder. Ja, stimmt immer noch, was Benjamin damals geschrieben hat. Was bedeutet das jetzt? Weil, also irgendwie, jetzt habe ich mich selber auch deprimiert durch meinen Vortrag und das klingt alles ganz furchtbar und ist es irgendwie auch. Und ich setze mich dann heute wieder dran, weiter an dieser Beschwerde, in diesem Verfahren von Abdallah A. zu schreiben. Im Eilverfahren beim Verwaltungsgericht haben wir schon verloren. Was kommt eigentlich und warum machen solche Treffen wie heute trotzdem Sinn? Also ich vertrete ja als Anwalt Menschen. Ich mache ja nicht Verfahren alleine, sondern ich mache die ja immer, weil irgendjemand mich anruft, sagt, hast du Zeit, ich habe Fall XY, kannst du mich vertreten. Deswegen lerne ich relativ viele Menschen kennen, die politisch aktiv sind. Und man sieht, dass all diesen negativen Entwicklungen, die wir sehen, also Faschisierung, Militarisierung, dass es da Menschen allen Alters, aber was ich auch sehr, sehr toll finde, sehr viele sehr junge Menschen gibt, die ich dann vertrete, die sich engagieren in Antikriegsbewegungen, in der Pro-Palästina-Bewegung, für Grund- und Menschenrechte, gerade auch von geflüchteten Menschen, von Menschen, die keinen deutschen Pass haben oder anderweitig einfach keinerlei Lobby haben. Und deswegen finde ich es auch gut, dass von gewerkschaftlicher Seite eine Einladung kam, weil ich glaube, dass es wirklich angesichts dieser Tatsachen, die wir sehen, Zeit ist für deutsche Gewerkschaften, viel politischer zu werden, nicht nur Tarif- und Lohnkämpfe zu führen, die sind auch wichtig und die sollte man weiter mit aller Härte führen, sondern sich auch den Themen Krieg und Frieden widmen und gerade daran zu denken, dass es ja immer irgendwie die Klassenbrüder und Schwestern sind, auf die man da auf der anderen Seite schießen soll, was gerade in Ukraine und Russland passiert. Da sind ja nicht die Reichen an der Front, sondern die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich finde es wichtig, dass da dran gearbeitet wird, dass mehr kommt aus den Gewerkschaften. Und für meinen eigenen Berufszweig, die Anwaltschaft, auch da sieht es relativ düster aus. Was kommt auch da, erhoffe ich mir mehr. Und es gibt diesen einen Kalenderspruch, an den ich eigentlich täglich denke, seitdem ich Anwalt bin. Max Reimann von der KPD, Mitglied, viele werden ihn kennen. Also Grundgesetz verabschiedet wurde, hat die KPD nicht unterschrieben und hat gesagt, wir unterschreiben nicht. Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben. Das war schon immer wahr, das war von Anfang an wahr. Das war in den 50er Jahren mit der Wiederbewaffnung, in den 60er Jahren mit der Studierendenbewegung und mit allen folgenden sozialen Bewegungen war es ist immer noch wahr. Und deswegen finde ich es gut, dass sich weiter Leute zusammentun und versuchen, diese Verteidigung, von der Reimann da spricht, wahrzunehmen, sich zu engagieren und den Verhältnissen irgendwas im Rahmen ihrer Möglichkeiten entgegenzustellen. Vielen Dank.